Heute Nachmittag befindet sich unser Text in Philipper Kapitel 2. Es sind die Verse 9 und 11. Philipper Kapitel 2, die Verse 9 und 11. Sie sprechen von der Erhöhung unseres Herrn Jesu Christi. Darum erhöhte Gott ihn über die Maßen und gab ihm aus Gnade einen Namen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen möchten, derer, die im Himmel und derer, die auf der Erde und derer, die unter der Erde sind. Auch noch Vers 11. Und jede Zunge das Bekenntnis zum Ausdruck bringe, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Drei Fragen sollen uns in diesen Text hineinführen, in das Thema die Erhöhung Jesu Christi. Warum hat Gott Jesus erhöht? Und die zweite Frage, wie hat er das getan? Und die dritte, wozu? Es steht geschrieben, darum erhöhte Gott ihn auch. Warum? Nun, diese Frage führt uns zurück in die Verse, die wir heute Morgen besprachen. Dort lasen wir Vers 5, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus vorhanden war, der es nicht als ein an sich reißen hielt, ebenso wie Gott zu sein. Er führte sein Dasein in der Gestalt Gottes. Und als er in der sich zeigenden Gestalt als Mensch erfunden war, erniedrigte er sich selbst. Er wurde ja gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Der Weg, den Jesus in die letzte Erniedrigung führt, ist ein Weg des Gehorsams. Wem ist Jesus denn gehorsam gewesen? Den Menschen um ihn her? Wurde er dem hohen Priester gehorsam? Wurde er dem römischen Staat gehorsam in der Person des Pilatus? Wem ist Jesus gehorsam gewesen? Was hat ihn dazu veranlasst, sich selbst zu erniedrigen? Wir sagten heute Morgen, er kam eigentlich vom Himmel. Und da begann der Weg der Erniedrigung in seiner Einstellung. Er hielt es nicht für etwas, das man an sich reißen oder festhalten müsste, in dieser Herrlichkeit des Himmels zu bleiben, sondern er war bereit, das alles abzulegen. Warum? Weil er gehorsam war. Er selbst tut uns das Geheimnis dieses Beweggrundes oder dieses Weges auf. In dem vielleicht bekanntesten Vers des Evangeliums. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Oder sandte. Jesus sagt einmal, ich tue immer den Willen dessen, der mich sandte. Gott hat Jesus in die Welt gesandt und Jesus war gehorsam. Er ließ sich senden. Er ging natürlich aus freien Stücken. Er war bereit, diesen Weg zu gehen. Er liebte ebenfalls uns alle. Gott besteht aus drei. Und alle drei waren damit beschäftigt, die Welt zu retten. Aber jeder hat noch seinen Platz in dieser Heilsordnung. Und Jesus geht den Weg des Gehorsams, besonders wenn er Mensch wird. Dann unterstellt er sich dem Vater, auch dem Heiligen Geist, der ihn führt. Und so ist der Weg, den er eingeschlagen hat, ein Weg des Gehorsams. Und wenn Paulus nun in Vers 5 sagt, ein jeder sei so gesinnt, wie Jesus es auch war, dann will das uns sagen, dass auch wir einen Weg des Gehorsams zu gehen haben. Nun sagt Paulus in Vers 9, darum hat Gott ihn erhöht, weil er gehorsam war. In allem, als er den Himmel verließ, als er auf die Erde kam, als er hier auf der Erde seinen Dienst tat. Er tat immer, was der Herr wollte, was der Vater wollte. Und als er starb, es war der Wille des Vaters, dass er sterbe. Bevor er ans Kreuz ging, hat er das noch einmal geklärt im Garten Gethsemane. Nicht mein Wille geschehe. Ich wäre gern am Leben geblieben. Immerhin hatte ja er den Willen eines Menschen, den Gott geschaffen hat, zu leben. Wir sind geschaffen worden mit einem Wollen weiterzuleben. Sonst würden wir zu nichts kommen. Sonst wären wir schon längst tot. Wir wollen am Leben bleiben. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und Jesus war der vollkommenste Mensch. Er will leben. Aber er ist gekommen, nicht um zu leben, sondern diesen Willen abzugeben zu unseren Gunsten, damit wir, die wir sterben sollten, wieder leben könnten. Und aus diesem Gehorsam seines Vaters gegenüber, seinen Willen zu tun, geht er ans Kreuz. Und weil er bereit war, diesen Weg nach unten zu gehen, lässt Gott ihn nicht allein. Er hat ihn für eine Zeit, kurze Zeit, verlassen. Vielleicht für 3 Stunden. Aber das war, um unsere Hölle, um unsere Ewigkeit in der Verlorenheit, in der Abwesenheit Gottes, zu schmecken, zu kosten. Das können wir gar nicht erfassen. Aber als er das getan hatte, sagt er, Vater, wieder sagt der Vater, er darf das wieder tun. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Das Werk, das ich gesandt war, zu tun, zu vollbringen, ist getan. Ich darf jetzt zum Vater zurück. Und so war er gehorsam bis zu diesem schändlichen Tod am Kreuz. Und dann steigt er ins Grab. Und die Schrift sagt uns, Gott hat ihn erweckt aus dem Tode. Die anderen zwei in der Gottheit waren ebenfalls beteiligt, Jesus selbst. Er sagt, ich habe, Johannes 10, ich habe Macht, die Vollmacht, das Recht, mein Leben hinzugeben. Ich habe Vollmacht, das Recht, es wieder aufzunehmen. Er war ja Gott. Er hatte nicht aufgehört zu leben, als sein Körper im Grab lag. Und er nahm diesen Körper, versah ihn mit Leben und stieg auf in diesem Körper, nun ein verherrlichter Körper, und bewegte sich nun zwischen Himmel und Erde. Der Himmel ist ja nicht weit weg. Aber dann kommt die Zeit, wo er dann endgültig den Augen seiner Jünger und der Menschen verlässt. Und seitdem sitzt er zur Rechten des Vaters. Und dort lenkt er die Geschicke seiner Gemeinde wie ein König. Er ist der König eines Königreiches, seiner Gemeinde. Darum hat Gott ihn erhöht, weil er bereit war, den Weg des Gehorsams zu gehen. Und nun die Anwendung. Die Himmelfahrt ist nicht ohne Anwendung auf uns. Wenn Jesus gen Himmel gefahren ist, weil er herniederkam im Gehorsam, dann heißt das, niemand von uns wird gen Himmel fahren, ohne dass auch wir Jesus nach den Weg des Gehorsams gingen in dieser Welt. Das heißt, Christ zu sein. Christ zu sein heißt, den Weg des Leidens, des Verzichtes, den Weg des Gehorsams auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen, ihm nach. Darum hat Gott ihn erhöht, ihm einen Platz gegeben zu seiner Rechten. In Christus sind auch wir zur Rechten Gottes des Vaters. Epheser 2, Vers 7. Die zweite Frage. Darum erhöhte Gott ihn auch über die Maßen. Wie hat Gott ihn erhöht? Über die Maßen. Was sind Maße? Haben wir schon einmal darüber nachgedacht, dass die Himmelfahrt mit dem Messen zu tun hat? Was ist Messen? Was wird gemessen? Als ich mit Studenten arbeitete, hatte man immer wieder über das Messen gesprochen. Das Messbare. Das war für die Studenten interessant. Besonders für gläubige Studenten, die ja auch gelernt hatten, über das Unermessliche zu sprechen. Und da unterschied man, und das ist mir auch eine Hilfe gewesen. Es ist zu unterscheiden zwischen dem Messbaren und dem Unmessbaren, dem Unermesslichen. Das Messbare ist das Geschaffene. Dazu gehört die Zeit, von der die Brüder gesungen haben. Die Uhr gehört dazu. Sie misst die Stunden. Die Uhr ist aufgebaut auf die 24 Stunden und auf den Tag, 24-stündigen Tag. Ursprünglich hatte er nicht 24 Stunden. Die haben wir erfunden. Aber wir haben die Zeit gemessen, weil Gott Sonne und Mond geschaffen hat. Und mit diesen wird Zeit gemessen. Mit der Sonne wird der Tag gemessen, mit dem Mond der Monat. Und so viele Tage, und dann fangen die Jahreszeiten wieder neu an. Die Jahreszeiten messen denn das Jahr. Aber was gemessen wird, ist Geschaffenes. Die Erde und Sonne kreisen umeinander. Die Jahreszeiten gestalten sich demnach. Das ist die geschaffene Welt, beziehungsweise die Welten, das Universum oder zu Deutsch das All. Das ist alles geschaffen. Nun hat Gott Jesus, als er gen Himmel fuhr, als er diese Erde verließ, diese geschaffene Welt, da ging er über die Maßen hinaus, über das Messbare hinaus, wo kein Maß ist, wo alles ewig ist. Ewiger Raum, ewige Zeit. Keine Sonne, die Tage messen würde. Kein Mond, der Licht für die Nacht darstellen würde. Keine Jahreszeiten. Eine andere Welt, aber eine sehr wirkliche. Die ist aber anders gestaltet. Jesus ist dieser Welt, diesem All entrückt worden. Und er lebt in dieser anderen Welt, zu der er gehört. Von dort kam er. Er ist der Gott, der ja diese Welt geschaffen hat, alles Messbare. Das steht einige Mal in der Bibel, dass Gott durch Jesus, seinen Sohn, alles geschaffen hat. Und nichts, was da ist, ist nicht durch ihn geschaffen worden. Es ist alles durch seine Hand, durch seinen Mund zustande gekommen. Er ist nun über alles dieses hinaus, über alle Maßen hinaus erhöht worden, sodass er wieder über alles gestellt ist. Er hat gesagt, nachdem er auferstanden war, noch bevor er gen Himmel fuhr, mir ist gegeben alle Vollmacht, alle Regierungsgewalt im Himmel und auf der Erde. In der ewigen Welt und in der zeitlichen Welt ist Jesus die Regierungsmacht anvertraut. Zunächst unter der Vorherrschaft Gottes. Aber es kommt der Tag, sagt Paulus in 1. Korinther 15, da übergibt er die Regierung dieser Welt dem Vater. Und dann ist die Heilsgeschichte abgeschlossen. Die Heilsgeschichte schließt auch die Gerichtsgeschichte ein. Sie dient der Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte ist die Geschichte von der Rettung vor dem Gericht. Und wenn die Heilsgeschichte abgeschlossen ist, ist auch das Gericht abgeschlossen. Alles ist dann getan. Und dann ist Gott eins in einem, alles in allem. Jesus Christus ist dann erhöht worden über alles, aber er bleibt in Menschengestalt. Er wird nie aufhören, Mensch zu sein. Er wird auch immer die Erinnerung an seinen Tod bei sich haben. Das finde ich eigentlich erstaunlich. Keiner von uns wird Merkmale mitbringen, soviel ich weiß. Einen vollkommenen Körper bekommen. Einer ist da oben, der wird Wundmalen bei sich tragen, an sich. Als Zeichen davon, dass er unsere Stelle einnahm. Er wurde verwundet, damit unsere Wunden geheilt würden. 1. Petrus 2, 24. Er ist erhöht worden über die Maßen. Aber es gibt noch ein zweites zu dieser Erhöhung. Lassen Sie mich das lesen. Über die Maßen und gab ihm, Gott gab ihm, einen Namen, der über allen Namen ist. Und das Wort für geben, das hier gebraucht wird, ist nicht ein übliches Wort für geben. Die griechische Sprache, in der dieser Text von Paulus verfasst wurde, kennt einige Wörter, mindestens drei, wohl noch mehr, aber wohl drei Hauptwörter für das Geben. Und das eine ist ein Geben aus Gnade, ein richtiges Geschenk aus Liebe. Da wird das noch betont. Und das wird hier gebraucht. Gott zeigt seine Liebe zu seinem Sohn in ganz besonderer Weise dadurch, dass er ihm einen Namen gibt. Dass er ihm einen Namen gegeben hat, scheint auf zweierlei hinzuweisen. Erstens ist das der Name Jesus, den er auch in dieser Welt trug. Der wurde ihm gegeben und er wird ihm wohl neu gegeben, damit in dem Namen Jesus sich alle beugen sollten. Dieser Name, den behält er. Das ist der Name seiner Erniedrigung. Christus ist der Name seiner Bestimmung. Christus, Christos im Griechischen, heißt der Gesalbte. Christos ist ein ganz einfaches Wort. Wenn jemand mit Öl gesalbt wurde, war er ein Christos. Aber Jesus ist der Christos. Das hebräische Wort Mashiach wird ebenso gebraucht. Es ist ein einfaches Wort, ein Gesalbter. Im Alten Testament wurden ja verschiedene Amtsleute gesalbt. Ein Priester wurde gesalbt. Er war also ein Mashiach. Ein Prophet wurde gesalbt. Und somit war er im hebräischen Sprachraum ein Mashiach. Ein König konnte gesalbt werden und auch er war ein Mashiach. Aber dann spricht die Heilige Schrift von einem besonderen Mashiach, Messias, sagen wir zu Deutsch. Und dieser Begriff Messias wurde dann in besonderer Weise gebraucht und ging in die Geschichte ein als Christus. Denn das ist die Übersetzung vom Hebräischen. Und zu Deutsch sagen wir Gesalbter. Jesus ist der Gesalbte. Das ist seine Bestimmung. Der Name Jesus selbst spricht von dem, dass er in der Heilsgeschichte ist. Jesus heißt Jahwe, rettet. Jahwe ist einer der drei großen Namen Gottes. Elohim, das ist im Hebräischen Gott. oder eine Gottheit oder die Götter. Ihm ist ja die Mehrzahl. Und dieser Name wird nicht ohne Bedeutung von Gott gebraucht, denn Gott ist drei in einem. So heißt er zu Recht Elohim, das heißt Gottheiten in diesem Sinne. Alle drei sind gleichberechtigt Gott. Der Unterschied allerdings zu den heidnischen Elohim, zu den heidnischen Göttern, ist der, dass hier wir nicht drei Götter haben, drei, die Gott sind, aber nicht drei Götter, sondern nur einen, drei in einem. Das ist ein Geheimnis. Aber wir haben kein anderes Beispiel von so etwas. Es ist ein Phänomen. Normalerweise, wenn wir etwas erklären wollen, können wir ein Beispiel gebrauchen. Was hier ist, das siehst du auch dort und die zwei sind ähnlich. Wir könnten höchstens einige etwas naheliegende Beispiele gebrauchen, aber alle diese Beispiele hinken. Und viele Menschen finden das für unmöglich zu glauben, dass Gott drei in einem sein sollte. Das ist gar nicht so schwer. Der Unterschied ist nur dieser, dass wir für andere Dinge, die wir für unverständlich zunächst finden, dass da Beispiele dafür sind. Und dann sagen wir, aha, und glauben das. Warum sollte es nicht glaubhaft sein in diesem Fall? Weil es nur ein Exemplar gibt davon, heißt nicht, dass es nicht sein kann. Gott hat sich als wahrhaftig erwiesen und er ist es, der es sagt. In meinem Buch über Gott, das hinten aufliegt, übrigens, es liegen einige Bücher dort auf von mir und meiner Frau. Wie ich schon gesagt habe, hier vielleicht nicht, aber in Hamm. Ich schreibe nicht Bücher, damit sie verkauft werden, sondern damit sie gelesen werden. Manchmal muss man sie kaufen, um sie zu lesen, aber sie können auch verschenkt werden. Auf jeden Fall habe ich sie geschrieben, damit die danach fragten, etwas in der Hand haben und wer es sonst noch haben möchte, der darf zugreifen. Es sind auch Hefte von meiner Frau für Frauen geschrieben. Manchmal greifen auch Männer dazu, das dürfen sie natürlich. Es dürfen auch Frauen zu meinen Büchern greifen, sie sind nicht nur für Männer geschrieben. Aber es liegen drei auf, soviel ich weiß, vier, ja. Das heißt, das vierte ist eine Übersetzung der Briefe des Neuen Testamentes. Und eines ist über die Lehre von Gott und eines eine Einführung ins Bibelstudium und in die Hauptlehren der Heiligen Schrift. Und eines ist über den Heiligen Geist. Aber zurück zur Gottheit. Also Gott ist drei in einem. Gott, der Wahrhaftige, hat sich selbst so bezeugt. Und so haben wir in Jesus den Gott, der als Gott handelt. Und wenn er als Jesus handelt, dann handelt er seinem Namen entsprechend. Jahwe rettet. Jahwe ist der ewiglich Seiende, das ist vielleicht der geheimnisvollste Name von allen dreien. Herr ist noch ein Name, Adonai oder Adoni. Auch ein Name für Gott. Und wenn im Neuen Testament Herr steht, dann kann das für Gott gebraucht werden und ist ein Gottesname. Und somit, weil der Heilige Geist auch Herr genannt wird, haben wir den Erweis dort, dass der Heilige Geist tatsächlich Gott ist. Nun, das sind so Wahrheiten, die ich nebenbei einführe. Jahwe ist der Gott des Bundes, der sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Ich war, ich bin, ich werde sein. Der in sich Seiende, der von nichts anderem, von keiner anderen Quelle abhängig ist für sein Sein. Das ist Jahwe. Und dieser ewig seiende Gott, der seinem Volk die Treue hält, der ist unter anderem ein Retter. Er hat Israel aus Ägypten gerettet und das ist ein Bild von der Rettung, die Jesus vollführt, wenn er in die Welt kommt. Jahwe ist der Gott, der rettet. Und dieser Name ist in Jesus aufgegangen. Übrigens, interessant ist, dass man heute nicht mehr Jahwe in der Bibel liest. Die Juden haben aufgehört, diesen Namen zu gebrauchen. Wir hatten einmal auf einer Studentenfreizeit, glaube ich, war es, eine Jüdin, wohl eine jüdische Studentin. Und ich habe mit ihr gesprochen. Sie war wohl reformjüdisch, das heißt sehr liberal. Aber wenn ich von Gott sprach, dann hat sie nie den Namen Jahwe über die Lippen gebracht. Das ist eine Gewohnheit. Das hat aufgehört ungefähr zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Da hat Israel gründlich gelernt. Die Abgötterei wurde abgelegt. Und man hat gelernt, Gott zu fürchten. Das war eine schwere Schule, aber eine gründliche. Dass Israel, das Kleine, das dann herauskam aus dieser Strafe, aus dieser Gefangenschaft, hat einiges mitgebracht, das sehr heilsam war für das weitere Leben des Volkes. Diesen Namen Jahwe hat man somit sich gescheut auszusprechen, weil sie nicht Gottes Name noch weiter missbrauchen wollten. Sie gingen also etwas weit. Aber dieser Name ist wohl, der hohe Priester hat ihn noch ausgesprochen. Am Versöhnungstag sagt man, dass der hohe Priester Stellung genommen hat, bezogen hat, wohl vor dem Tempel, und hat diesen Namen ausgerufen. Aber dieser Tempel wurde ja zerstört durch den Krieg, 67 etwa bis 70 nach Christus. Und dann wurde der Tempel zerstört und kein hoher Priester hat mehr diesen Namen ausgesprochen. Und als er starb und als die starben, die das noch gehört hatten, wusste man nicht mehr, wie diese vier hebräischen Buchstaben auszusprechen seien. Und bis heute weiß man das nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, man sieht, wo der Name gebraucht wird, wie das geschehen ist und so weiter. Und so hat man geschlussfolgert, das könnte so sich angehört haben. Die Gelehrten sind sich nicht einig, aber die meisten scheinen sich doch einigermaßen geeinigt zu haben über diese Aussprache Jahwe oder Jahwe. Das sind vier Buchstaben, die diesen Namen zum Ausdruck bringen wollen. Die Juden haben dann, um sich zu bewahren, sich zu schützen vor dem Missbrauch dieses Namens, davor, dass sie ihn überhaupt aussprachen, auch beim Lesen nicht, wo diese vier Buchstaben vorkamen, haben sie andere Buchstaben hineingetragen. Und zwar die Vokale, die hebräischen Buchstaben sind Konsonante, ja. Nicht A, E, O, I, U und so weiter, sondern nur die härteren, B, F und so weiter, solche Konsonanten. Einige solcher Buchstaben werden als Vokale zwar gebraucht, und jetzt ist noch ein Name für Gott, den haben sie häufig gebraucht. Elohim haben sie gesagt und Adonai haben sie auch gesagt, Herr. Jetzt haben sie die Vokale von Herr genommen, und diese eingetragen, wo diese vier Buchstaben für Jahwe stehen. Als Erinnerung für jeden Leser, hier ist Adonai oder Adoni zu lesen. Herr. Als der Hohepriester nicht mehr diesen Namen aussprechen konnte, durfte, war aber bereits ein Ersatz in die Geschichte des israelitischen Volkes gekommen. Jahwe selbst war auf die Erde gekommen, unter einem anderen Namen, einem komprimierten Namen, Jeshua. Jahwe rettet, ähnlich wie Jesaja, Josua, Hosea. Und dieser Name war nun den Gotttreuen geläufig. In ihm sahen sie den Gott Israels in Menschengestalt. Und als nun, weil man diesen Jesus verwarfen, auch sein Haus zerstört werden musste. Jesus verließ ja den Tempel kurz vor seinem Sterben, als wenn er sagen wollte, und dann hat er einige sehr ernste Worte an Israel gerichtet, Matthäus 23, Ende, als ob er sagen wollte, wenn ihr mich nicht haben wollt, wenn ihr nicht den Herrn dieses Hauses haben wollt, dann kann ich auch auf das Haus verzichten. Denn das Haus ist dazu da, dass ich angebetet werde. Ich, der Gott Israels, der König Israels. Und als er gekreuzigt wurde, hat Pilatus nicht ohne guten Grund schreiben lassen, als Ursache seines Todes, Jesus von Nazareth, der König Israels. Das wollten die Behörden, die Verantwortlichen, die hohen Priester in Israel natürlich nicht. Aber Gott hat es so kommen lassen, dass Pilatus jetzt nicht mehr nachgab und sagte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Das war von Gott. Damit alle Welt wissen sollte, hier ist der Gott Israels, der König Israels, hingerichtet worden. Ja. Übrigens, das hat nicht nur Israel getan. Das haben auch die Römer getan. Das haben auch wir getan. Jesaja 53. Wir alle gingen in die Irre. Und wir alle sind schuld am Kreuz, am Tod Jesu Christi. Es war also ein anderer Name in die Geschichte Israels hineingekommen und er hat den Platz dieses alten Namens Jahwe genommen. Und nun beten wir nicht zu Jahwe, das heißt, wir gebrauchen diesen Namen nicht. Er kommt noch in Büchern vor, die die Gelehrten schreiben, aber wir als Volk Gottes sagen an dieser Stelle, Jesus oder einfach Herr, Herr Jesus. Und die neutestamentlichen Schreiber, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die anderen, Paulus, Petrus, Judas, die schreiben nun, wenn sie Altes Testament zitieren, nicht die griechische Form von Jahwe, sondern die schreiben auf Griechisch die Übersetzung von Adonai, Kyrios. Und das übersetzen wir heute ins Deutsche, Herr. Herr ist ein Gottesname, der jetzt gebraucht wird, anstelle von Jahwe. Aber Jesus ist der Name, der Jahwe eigentlich ersetzt hat. Denn Jesus bedeutet, Jahwe rettet. So ist der Name dort doch erhalten geblieben. Nun hat Gott diesen, der sich erniedrigen ließ und der sich selbst erniedrigte, einen Namen gegeben. Jesus, der jetzt in alle Ewigkeit hineingeht, Jahwe rettet. Aber auch Herr. Denn Paulus sagt gleich, einen Namen, der über allen Namen steht. Das heißt, in diesem Namen Jesus ist diese Person, dieser Erniedrigte, zu Herr von allem, vom ganzen Universum gemacht worden. Das ist die Ehrenseite. Er trägt also zwei Namen. Den Namen seiner Erniedrigung, Jesus von Nazareth, aber zu gleicher Zeit himmlischem Wesen, Jahwe rettet. Das war seine Bestimmung für das Kommen in die Welt. Und den anderen Namen, der ihn kennzeichnet, als das, was er war, das, was seine Jünger ihn als anerkannten Herr und das, was er auch dann nach seiner Erniedrigung in und durch seine Erhöhung wurde, Herr über alles. Gott hat ihm diesen Namen geschenkt, aus Liebe. Er hatte ja schon gesagt, als Jesus in die Öffentlichkeit trat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn hört, hieß es dann später, auf dem Verklärungsberg, bevor er nach Jerusalem zur Kreuzigung ging. Dort unterhielt man sich, Mose, Elia und Jesus, über seinen Ausgang. Sie wussten, Jesus wird sterben. Darüber haben sie gesprochen. Also am Anfang und am Ende seines, gegen Ende seines Dienstes, wird von dem geliebten Sohn gesprochen, der bereit ist, den Willen des Vaters zu tun. Jesus ist für den Vater der Geliebte, durch den die Liebe zu uns kund wird. Und aus Liebe zu ihm, dass er gehorsam, bereit war, gehorsam zu sein und diesen Weg der Erlösung, zur Rettung der Welt zu gehen, gibt er ihm nun diesen Namen, Jesus der Herr, den er bis heute und in alle Ewigkeit tragen wird. Und wir tun wohl, ihn auch zu ehren. Manche Christen genieren sich, unseren Herrn als nur Jesus zu bezeichnen. Und sie wehren sich dagegen, dass man nur von Jesus spricht, wenn man über ihn schreibt. Man sollte Herr Jesus schreiben oder voll ausschreiben, Herr Jesus Christus oder Christus der Herr und so weiter. Als würde man ihm nicht genügend Ehre tun, wenn man nur Jesus schreibt. Ich habe darüber nachgedacht und einige Forschungen angestellt. Das ist keine Unehre. Im Gegenteil, Jesus ist der Name, der Jesus dieser Person eigentlich Ehre bereitet. Jahwe ist er. Der ewige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, der ewiglich Seiende, der keine Quelle für sein Leben kennt. Ich bin der echte, wahre Weinstock, Quelle alles, aller Frucht, alles, was da ist. Er ist die Quelle alles Lebens. Von ihm fließt es in die Gemeinde und in die Welt hinein. Er wird leben ohne Ende. Jahwe rettet. Das heißt, spendet Leben, wo Tod eingezogen ist. Also den Namen Jesus nur so zu gebrauchen, ohne Herr oder Christus, ist durchaus angebracht. Worauf es aber darauf ankommt, das ist meine Einstellung. In welchem Zeichen sage ich oder gebrauche ich den Namen Jesus? Und da will ich, ob es Herr sei, ob es Jesus ist, ob es Christus ist, ob es Herr Jesus, ob es Herr Christus ist, da will ich ganz bewusst ihm die Ehre geben, wenn ich seinen Namen nenne. Denn das hat Gott so gewollt. Mit seinem Namen soll er geehrt werden. Mit seinem Namen ist er erhöht worden über alles. Aber dieser Name ist nun über alle Namen gestellt worden, sagt der Apostel. Er ist höher gestellt, rangmäßig, was immer der Name sein mag. Dieser Name, mit dem Jesus erhöht worden ist, ist über alle anderen Namen gestellt worden. Und kein Name, der in die Geschichte eingegangen ist, als wertvoll in Erinnerung zu behalten, kommt diesem überhaupt nahe. Kein anderer Name. Weder in Israel, noch im römischen Reich, in der römischen Geschichte, noch in der griechischen Geschichte, noch in einer asiatischen Geschichte, in keiner anderen Geschichte, in keiner Sprache, in keinem Land gibt es einen Namen, der diesem Namen nahe käme. Mit unendlichem Abstand ist dies der Name, der Ehre verdient. Jesus. Und wenn du dir dann überlegst, du gehst morgen auf die Arbeit vielleicht, dann hörst du, wie dieser Name über die Lippen kommt. Wie wenn es ein Punkt oder ein Komma in der Sprache wäre. oder ein Ausdruck eines Zorns oder eines Striches unter ein Wort als Betonung, dann ist es eine furchtbare Lästerung und Erniedrigung dieses Namens. Und da wollen wir uns einsetzen für die Ehre unseres Herrn. Und da wollen wir dazu beitragen, dass sein Name um uns her in unserem Umfeld zu Ehren kommt. Zuallererst gehört dazu, dass unser Leben ihm Ehre bereitet. Ich bete immer wieder, Herr, lass mich keinen Schatten auf deinen Namen werfen. Das geschieht, will allzu schnell geschehen. Und wenn das aber gegeben ist, dass unser Leben ihm entspricht, seinem Leben ähnlich ist, dass wie es bei Petrus und Johannes der Fall war in der Apostelgeschichte, sie schlussfolgerten, sie merkten, sie stellten fest, diese Leute sind bei dem gewesen. Da war eine zu große Ähnlichkeit. Wenn das zu sehen ist, dann darf ich den Mund auftun. Und vielleicht auch wie Petrus sagen, es ist kein Name unter dem Himmel den Menschen gegeben worden, wodurch sie gerettet werden können. Keine Maria, kein Antonius, kein Apostel, kein Prophet, kein Heiliger, sogenannter, kein Kaiser, kein König, kein Held, keiner. Manche von diesen, die in die Geschichte eingegangen sind, als verehrungswürdig zu betrachten, die werden dort zur Linken stehen und in ewige Verlorenheit gehen. Und ihr Name wird verschwinden. Aber Jesus wird hochgehalten werden. Vielleicht wollen wir noch mehr darüber nachdenken, was es heißt, dass Gott Jesus einen Namen gegeben hat, der über allen Namen ist. Denn das soll ja Anwendung finden in unserem Leben. Jetzt wollen wir auch die dritte Frage bedenken. Die Frage, wozu denn Gott Jesus erhöht hat. Vers 10, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen möchten, derer, die im Himmel und derer, die auf der Erde und derer, die unter der Erde sind. Das ist der erste Grund. Die zweite Absicht haben wir dann in Vers 11 anschließend. Aber Jesus ist erhöht worden und ihm ist ein Name gegeben, damit erstens einmal man sich beugt. Jesus ist hochzuhalten. Er hat sich erniedrigt. Er beugte sich zu uns. Er ließ sich schlecht behandeln. Er nahm allerlei hin. Er ließ sich eine Dornenkrone auf den Kopf stecken. Er ließ sich durchpeitschen. Er nahm alles hin. Anschuldigungen. Wo man ihm schollt, da hat er nicht wieder zurückgescholten, sagt Petrus. Er nahm das alles hin. Er demütigte sich. Er erniedrigte sich bis zu dem schändlichen Tod am Kreuz. Und dann hat Gott ihn erhöht. Und jetzt sind wir dran. Und jeder Mensch auf der Erde wird früher oder später die Knie vor Jesus beugen. Und wohl dem, der es tut, bevor er vor aller Welt sichtbar wird, Jesus. Denn er wird sichtbar werden. Er wird kommen. Und wohl dem ist dem, der es vor dem tut. Denn, wie es hieß im Lied, Zeit ist für uns heute Gnadenzeit. Solange diese Zeit währt, bis Jesus kommt, auch nach dem gibt es Zeit, aber bevor Jesus kommt, ist diese Zeit Gnadenzeit. Eine Gelegenheit, freiwillig aus freien Stücken auf den Ruf Gottes hin, das Knie zu beugen. Jesus verdient es. Nicht nur, dass wir das Knie beugen, sondern dass wir auf das Angesicht vor ihm fallen. Manchmal tun wir auch das. Wir beugen die Knie, zunächst in Reue und Buße. Wir kommen zurück aus unserer Rebellion. Bekehrung heißt, dass jeder von uns das, was bei unseren Voreltern im Garten Eden geschah, für sich rückgängig macht. Als Eva zur Frucht griff, nahm und aß, hat sie mit dieser Bewegung gesagt: Gott, du hast gesagt nein. Ich sage ja. Du hast gesagt nicht essen. Ich sage, ich werde essen. Eva wurde auf Anlass des Satans, aber sie hat gehorcht. Eva wurde die Schöpfung, das Geschaffene, mehr wichtiger oder wichtiger als den Schöpfer, als der Schöpfer. Das bringt Paulus zum Ausdruck in Römer Kapitel 1. Dort erwähnt er nicht die Eva, aber wir folgen der Eva nach als Menschen. Eigentlich gibt es viele Christen, bei denen das vorkommt, wo die Schöpfung ihnen wichtiger ist als der Schöpfer. Passt mal auf, ob ihr euch selbst dabei ertappt. Immer wieder ist das eine Versuchung, dass uns das Gegenständliche, das Geschaffene, unser Haus, was immer auch, wichtiger wird als Gott. Diese Versuchung ist seitdem eine uns ständig begleitende Versuchung. Das Geschaffene schmeckt uns mehr als die Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Als Eva aß, distanzierte sie sich von Gott. Gott war nicht mehr ihr König. Sie unterstellte sich dem Feind Gottes. Und in diesem Zeichen, in diesem Doppelzeichen, die Schöpfung wird wichtiger als Gott und Satan auf sein Geheiß hin hat sie das getan. Das ist unsere Problematik. Und von diesem müssen wir befreit werden. Und dazu kam Jesus in die Welt. Wir haben uns aufgelehnt gegen unseren König, gegen den König der Schöpfung. Als Adam aß, hat er dasselbe getan. Er ist Eva gefolgt. Er der Verantwortliche in der Ehe. Ihm wird also die ganze Verantwortung für das Kommen der Sünde in die Welt in die Schuhe geschoben. Er ist der Verantwortliche. Römer Kapitel 5, Abvers 12. Durch einen Menschen, Adam, kam die Sünde in die Welt. Unsere Voreltern haben also sich von Gott gewandt, haben ihm den Rücken gewandt, sind von ihm weggelaufen, sodass Gott ihnen nachgehen musste und sie suchen musste. Und jedes Kind, das von diesen Voreltern geboren ist, wird geboren mit dem Rücken zu Gott gekehrt. David stellt fest, Psalm 51, ich bin von Geburt an ein Sünder. Wir sind alle in Sünde geboren. Nicht, weil es verkehrt war, dass unsere Eltern zusammenkamen. Nicht das ist Sünde. Sondern, weil unsere Eltern Sünder waren, ist das Sündersein, das Sündigsein übertragen worden auf die Nachkommenschaft. Und so ist jeder von uns als Sünder geboren. Und das ändert sich nicht, bis wir verklärt werden, wenn Jesus kommt. Inzwischen hat der Himmel Invasion gemacht in unser Wesen. Jesus lebt in uns. Und diese Kraft darf die Sündkraft überwinden. Aber zurück. Wir sind in Sünden geboren und sind Feinde Gottes. Und wenn jemand jetzt versöhnt werden will mit Gott, dann muss er diesen Akt Adams und Evas für sich rückgängig machen. Das heißt, Er muss nun zugeben, dass er Gott verlassen hat, dass er die Schöpfung mehr liebt als den Schöpfer, dass er auf das Satans Wort gehört hat, dass er nicht auf Gottes Wort gehört hat, dass er ein Rebell ist, ein sich gegen Gott auflehnender. Und diese Auflehnung, diese Rebellion muss er aufgeben. Er muss die Waffen strecken. Das ist Buße tun. Umkehren. Nicht mehr weg von Gott gehen, sondern umkehren. Und in dieser 180-Grad-Wendung geschieht zweierlei. Man sagt Nein zu dem bisherigen Weg, denn man wendet sich ja ab von diesem. Aber warum wendet man sich? Weil man von hinten gerufen wurde und man hört jetzt auf die Stimme Gottes und sagt Ja dazu. Und dieses Ja ist der Glaube. Der Glaube drückt sich mittels eines Ja aus. Wir sagen Nein, das ist Buße. Ja ist der Glaube. Eine Bekehrung ist eine Umkehr. Das ist eigentlich heute ein etwas besseres Wort. Ist sehr schön im Deutschen. Im Deutschen kann man Bekehrung ausgezeichnet zum erklären mit diesem Wort Umkehr. Umkehr besteht aus Abkehr und Hinkehr. Buße, Glaube. Nun kommen wir zu Jesus. Über alle Namen ist dieser Name gestellt und jedes Knie wird sich beugen. Und wohl dem, der umkehrt von seinem eigenen Weg und hinkehrt und dort vor dem Kreuz die Knie beugt und sagt, ich bin schuldig am Tod, an deinem Tod, Herr Jesus. Ich beuge mich und er tut Buße über seine Sünde und sagt, ja, Herr Jesus, ich nehme dich auf. Ich glaube an dich, ich erfasse dich. Ja. Und dann tut Gott, was er versprochen hat. Er zieht ein, schenkt uns seinen Frieden, seine Vergebung, seinen Heiligen Geist, mit diesem sein Leben und so weiter. Ein großes Thema. Aber wir beugen das Knie. Und dann dürfen wir aufstehen und ihm nachfolgen. Aber wenn das nicht in dieser Zeit geschieht, bevor Jesus zurückkehrt, dann wird es nachher geschehen. Aber ohne dass dann Gott antworten wird mit seinem zugesprochenen Heil, dann gibt es kein Heil mehr zuzusprechen. Dann ist Gerichtszeit. Dann wird die Schublade gleichsam ausgezogen, die Schlüssel genommen und abgeschlossen. Das Tagwerk ist abgeschlossen. Der Abend ist gekommen. Und jetzt wird Gericht gehalten. Keine Gelegenheit mehr zu Buße. Keine Gelegenheit mehr, gerettet zu werden. Jetzt ist Schluss. Aber dann wird jeder vor Gott gezogen. Er muss kommen und er wird kommen. Jeder Name, jede Person, die auf die Welt gekommen ist, wird kommen. Ob gestorben oder lebend, die Toten werden auferstehen und sie werden dort erscheinen vor Jesus. Ausgerechnet vor Jesus. Kaiaphas wird dort sein. Pilatus wird dort sein, Herodes wird dort sein, Judas wird dort sein und Millionen von anderen. Und die werden das Knie beugen und sie werden sagen, du bist Jesus, du bist der Herr, dir gebührt alle Ehre. Und dann gehen sie verloren. Aber sie müssen dieses über die Lippen bringen. Sie müssen das Bekenntnis ablegen. Das ist das Anschließende. Jesus ist der Name gegeben, damit jeder sich beugen muss vor ihm und dann nicht nur mit dem Knie, sondern mit dem Mund das Bekenntnis zum Ausdruck bringen muss. Jesus ist der Herr. Nun schreibt der Apostel, das geschieht in dem Namen Jesus. Und das war mir eine Frage. Was soll das bedeuten in dem Namen Jesus? Dass wir im Namen Jesus zusammenkommen, das kannte ich. Dass wir im Namen Jesus beten sollen, das kannte ich. Dass wir alles im Namen Jesus tun sollen, das hatte ich auch erkannt. Aber mit einmal blieb ich stehen vor diesem Wort. In dem Namen Jesus beugen sich Menschen, die verloren gehen werden. In dem Namen Jesus bringen sie dieses Bekenntnis zum Ausdruck. Wie kann ein Verlorener etwas im Namen Jesus tun? Und im Gespräch am Tisch, plötzlich ging es auf. Ja, in dem Namen Jesus heißt, wie wenn ich gesandt war. Es kann sein, dass einige Brüder hier für eine Firma arbeiten und im Auftrag der Firma Dienste zu tun haben. Vielleicht reisen sie, vielleicht tun sie etwas anderes. Oder man ist Vertreter für eine Versicherungsgesellschaft. Man tut etwas im Namen eines anderen. Jesus sagt, wir sollen alles tun in seinem Namen. Das heißt, wir sollen stets wissen, dass wir unter seiner Oberherrschaft stehen, dass er unser Herr ist. Und wir dürfen uns nie selbstständig machen von ihm. Es gibt Leute, sogar Theologen, die sagen, es gibt gewisse Dinge, da ist ein gewisser Freiraum. Die sind nicht verboten, die sind auch nicht geboten. Da kannst du entscheiden, was du machen willst. Das sind sogenannte Mitteldinge, mit einem Fremdwort Adiaphora. Nein. Es gibt keinen Raum, in dem Jesus nicht Herr wäre. Paulus macht das sehr deutlich in 2. Korinther Kapitel 3. Kapitel 4. Er sagt, ich erlebe es so. Und da gebraucht er zwei wissenschaftliche Ausdrücke. Das war nicht beabsichtigt, soviel ich weiß. Aber heute, wo wir das Universum studiert haben, erkundet haben und auf wenige Nenner gebracht haben, das ganze Universum besteht aus drei Bausteinen, Zeit, Raum und Materie. Die Materie befindet sich in Raum und Zeit. Und als Geschöpfe, als Menschen, sind wir dann gleichsam die Gegenstände und wir befinden uns in einem zweifachen Raum. Also geografischem Raum und zeitlichem Raum. Nun sagt Paulus, das ist also absolut, das ist nichts dazwischen. Alles ist Raum oder Zeit oder Raum und Zeit. Nun sagt er, überall und alle Zeit. 2. Korinther 4, ab Vers 8. 8, 19. Es gibt keine Zeit, in der ich nicht unter der Führung Gottes stehe, unter seiner Herrschaft und sein Herrsein erlebe. Und wo ich nicht mein eigenes Leben verlieren muss. Und da führt er vier Zustände an, in welchen er den Verzicht lernt, von dem er in Philipper Kapitel 3 spricht. Als ich vor Damaskus zu Jesus kam, habe ich Nein gesagt zu allen Vorteilen und allem, das bis dahin gewesen war. Und ich habe nur Christus vor Augen gehabt. Ja, sagt er anschließend, und ich bin immer noch dabei, allem dem Abschied zu geben, damit ich Christus gewinne. Ich eile ihm nach. Und er sagt, es gibt vier Zustände, in denen das bei mir praktisch wird. Und diese nennt er. Verfolgt wird er. Und das letzte ist die Horizontale. Niedergeworfen. Aber wir kommen nicht um. Solange der Herr noch einen Dienst für uns hat, werden wir nicht sterben. Wir sind unsterblich, bis er sagt, jetzt ist es soweit. Aber solange wir noch Atem haben, sind wir Diener des Herrn. sind wir ihm unterstellt. Und es gibt keine Mitteldinge. Es gibt keinen Freiraum für mich. Ich bin ein Sklave, ein vollzeitlicher Leibeigener, ein Knecht, nicht der besoldet wird zunächst, sondern der einem anderen gehört. Paulus nennt sich auch Apostel. Das heißt, jemand, der gesandt wird und im Schatten seines Senders steht. Und er tut nichts von sich aus, sondern alles, was er sagt und macht, das ist Ausdruck des Willens, der Gedanken, der Vorstellungen seines Senders. Apostel, Apostolos, das ist Griechisch. Zu Deutsch Gesandter. Und dann sagt Paulus, es dürfte Vers 10 sein, nicht nur überall, sondern alle Zeit. Überall und alle Zeit ist das so. Kein Urlaub, kein Platz, wo das nicht ist. Wir können hingehen, wo wir wollen. Wir sind immer unter der Herrschaft Jesu Christi. Wir beugen ihm die Knie. Und wer diesen Weg geht, in der vollen Anerkennung Jesus als Herr, als unseren Herrn, der kommt an jenem Tage vor Jesus Christus als ein Angenommener. Und jetzt ist die Frage, wo wirst du sein? Zu welcher Seite wirst du stehen? Zur linken oder zur rechten? Die, die zur rechten stehen, sind oft überrascht. Ja? Denn was wir tun und machen, ist oft einfach Ausdruck des Lebens Jesu in uns. Und wir brauchen nicht lange zu überlegen, was wir machen. Das tun wir oft spontan. Das ist unser Wesen. So macht man das. Und wie von selbst denken wir an andere, an das Gute und so weiter, meiden das Böse. Manchmal, wenn das nicht so geschieht, müssen wir ganz bewusst sagen, nein oder ja. Und dann wird das aber gelernt, dann wird es zur Gewohnheit, denn Gewohnheiten waren ja einmal ganz bewusste Entscheidungen. Ja. Und so kommt es, dass vieles, das wir für den Herrn Jesus tun, wir nicht bewusst tun. Das gehört einfach zu unserem Leben. Und so wird es dann an jedem Tage sich herausstellen, dass Jesus es getan hat. Was ihr vor anderen getan habt, das habt ihr mir getan. Er hätte können sagen, das habe ich getan. Eigentlich ist es ja so, nicht wahr? Wenn sich an jenem Tage herausgestellt hat, dass etwas, das Gott Ehre bekommen hat durch uns, dann wird es Gott sein, der es getan hat. Und alles andere ist Fleisch und wird aufgehen in Flammen, von welchem Material es auch beschaffen war. Wollen wir also dafür sorgen, dass es unter der Herrschaft Jesu geschah und in der Kraft Jesu aus seinem Leben hervorging? Wollen wir also noch weiter nachdenken über die Bedeutung der Erhöhung unseres Herrn, dass er gen Himmel gefahren ist? Gott bewahre uns davor, dass Himmelfahrt nur einmal im Jahr gefeiert wird, sondern das Erhöhte in unseren Herzen als der Erhöhte lebt. Und das wollen wir ihm jetzt sagen. Wir wollen ihm die Ehre geben. Es ist schön, wenn wir gleich antworten auf sein Wort. Ich hoffe, es war sein Wort, das ich weitergeben durfte. Wenn nicht, bitte vergesst es schleunigst. Und beten wir, dass das Gesagte und Gehörte gereinigt wird. Aber wollen wir jetzt antworten in Lob oder Bitte, so wie es kommt. Wir stehen auf dazu.